Und ich glaube auch, um das noch zu ergänzen, wir sind sicherlich nicht die richtige Ausbildungsstätte für jemanden, der innerhalb schneller, kurzer Zeit mit einem physiotherapeutischen Abschluss dastehen möchte. Wir sind die Institution, würde ich sagen, wenn man handlungssicher in der Praxis starten möchte von Anfang an.
Jetzt hatten wir gerade den Begriff ZFU, habe ich das richtig in Erinnerung? Also das heißt, eine Internetplattform, nenne ich das jetzt mal, die gerne ein Fernstudium anbieten möchte, muss auf jeden Fall sich das erstmal genehmigen lassen, aber letzten Endes, dann ist es ja letzten Endes nur ein schönes buntes Papierchen und sagt mir ja gar nichts. Das heißt, ich möchte ja auch als Patientenhalter gerne wissen, naja, wo hat denn der Therapeut seine Ausbildung gemacht? Was hat er denn so gelernt? Und ich weiß es nicht genau, bitte korrigiert mich, aber wenn ich letzten Endes sage, ich möchte das gerne über ein Fernstudium machen und bezahle den Kurs, dann habe ich auch in der Regel meistens zumindest einen Abschluss. Wie gut oder schlecht er dann ist, sei mal dahingestellt. Aber wie kann ich mich als Patientenhalter, ich bin ja jetzt die andere Seite vom Behandlungstisch, wie kann ich mich denn davor schützen, dass derjenige letzten Endes ja sich einen Freifahrtschein im Internet erworben hat? Ich weiß, es wird Proteste hageln, ist mir egal, ist ja meine Sendung, aber ich möchte ja nun mal Sicherheit für meine Hunde haben und nicht, da hängt ein schönes Zertifikat, naja, ob das da hängt, das habe ich auch letztens in der Pommesbude hängen sehen auf gut Deutsch. Wie kann ich mich denn da absichern und sagen, ja, doch, derjenige weiß, was der da tut, weil der hat zum Beispiel diesen oder jenen Abschluss. Und welchen Abschluss bekommen denn eure Auszubildenden?
So, fangen wir mal ganz vorsichtig an. Und wie du schon sagst, es wird wahrscheinlich Proteste hageln. Ja? Also wir stehen da zusammen. Ja? Das ist halt einfach so. Also die ZFU, die Zentralstelle für Fernunterricht, habe ich schon gesagt, ist eine wichtige Stelle, ja? Die eben genau sowas versucht zu unterbinden, dass jeder mit irgendeinem Fernstudium irgendwas verkaufen kann. Also, das ist eine Kontrollinstanz. Ne? Passt, da haben wir einen Haken drin. So, dann muss man an der Stelle einfach mal kurz sagen, dass wir die Thematik haben, dass es in Deutschland, oder dass in Deutschland der Beruf des Tierphysiotherapeuten nicht anerkannt ist. Das ist kein anerkannter Beruf.
Also das heißt, das ist so wie jeder darf sich Journalist nennen, weil es ist kein geschützter Berufstitel. Fotograf darf sich eigentlich nicht jeder nennen, weil da gibt es eine Ausbildung dafür. Habe ich das so richtig verstanden? Ich möchte halt natürlich, dass auch unsere Zuhörer und Zuschauer das richtig verstehen. Deswegen wollte ich das nochmal gerne nachgefragt haben.
Genau, ich mache da auch noch mal ein paar Vergleiche zum Humanbereich, dass es noch mal ein bisschen klarer ist. Ne? Genauso der Tierheilpraktiker, der Tierpsychologe, ja? Selbst der Tiertrainer oder der Hundetrainer. Das ist kein, also ich sage mal, der Hundetrainer ist kein staatlich anerkannter Beruf. Es gibt nur gewisse Gesetze, die, sage ich mal, gewisse Prüfungen mittlerweile erfordern. Paragraph 11 für den Hundetrainer. So. Der Tierheilpraktiker kann, also ich sage mal, heute kann jeder hergehen und kann sich ein Schild an die Tür machen, an die Praxis sagen, ich bin Tierheilpraktiker. So. Er darf dadurch nicht mehr und nicht weniger wie der Tierheilpraktiker auch, nämlich nur das, was der Besitzer an seinem Hund tun darf. So. Also, es gibt ja so ein bisschen die Unterscheidung nachher bei Versicherungen, ja, wenn es darum geht, Haftpflichtversicherungen abzuschließen. Die schauen natürlich schon mal da drauf, ein bisschen, hat derjenige denn überhaupt die Befähigung dazu gehabt, was zu tun? Schlussendlich wird aber dann trotzdem im Einzelfall geprüft, ob derjenige überhaupt die Kenntnisse davon gehabt hat. Ne? Das ist das andere. So. Also staatlich, das haben wir gesagt. Dann gibt es ja Zertifikate, Diplome, Zeugnisse, wie auch immer. Wenn da drauf steht, geprüfter Tierphysiotherapeut, ich bleibe jetzt einfach mal bei der männlichen Geschichte, ja? Geprüfter Tierphysiotherapeut, zertifizierter Tierphysiotherapeut oder diplomierter. Es ist im Prinzip alles das Gleiche. Ja? Es ist kein Qualitätsmerkmal. Es ist keine reguliertes Prüfungsszenario dahinter. Es ist jede Schule, jedes Unternehmen, und das sind alles Privatunternehmen, die das ausbilden, weil es ja staatlich nicht anerkannt ist, ja, gebildeten aus und dann sind es in der Regel ja schulinterne Prüfungen, die vor unterschiedlich zusammengesetzten Gremien stattfinden. Ne? Also bei uns ist es jetzt so, dass Corinne als Hundetrainerin mit im Gremium sitzt, sage ich mal. Es sitzt ein Tierarzt mit im Gremium und es sitzt ein Tierphysiotherapeut mit im Gremium. So, ja. Und wir prüfen dann das, was wir fachlich vermittelt haben, ob das angekommen ist. So.
Wir haben auch eine Zwischenprüfung, gerade dass man einfach auch schon mal antesten kann. Ne? Habe ich das alles so verstanden und erfülle ich schon mal auf meinem Weg zum Abschluss die notwendigen Kriterien einfach, um auch mal sich selber besser platzieren zu können hinsichtlich dessen, was habe ich denn gelernt, wo sind eventuell noch irgendwelche Lücken und habe ich überhaupt in die richtige Richtung gedacht.
Als wäre ja schon echt fatal, wenn man das erst nach 24 Monaten sehen würde. Das heißt, es gibt schon auch rechtzeitig ein Feedback und zu sehen, ja, das ist der richtige Weg, den ich gehe, oder auch zu sagen, ja, ich habe noch Lücken, die ich einfach auffüllen muss. Ich muss mich noch mehr reinknien, sage ich jetzt mal ganz platt.
Ja, und bei 10 bis 12 Leuten in der Teilnehmerschaft ist man halt auch immer in der Lage, jeden auf einem gewissen Level zu halten oder wieder auf ein Level zu bekommen. Ja, bei uns wird halt keiner abgehängt. Also bei uns wird nicht irgendwie, der ist halt weg. Ne? Wenn er nicht hinterherkommt, hat er Pech gehabt. Ne? Das gibt es bei uns halt nicht. Ne? Also klar, wenn jemand nicht mitmachen möchte, das ist ein anderes Thema. Ja? Aber wenn jemand möchte und oder hat Gründe, warum irgendwas gerade langsamer geht, wir lassen keinen zurück, sag ich jetzt mal. Ne? So. Aber ich glaube, das Thema mit dieser Qualität, weil du hattest ja gefragt, wie erkenne ich denn jetzt als Besitzer, ob jemand überhaupt die Qualifikation hat. Und ich glaube, da hatten wir auch mal ein Podcast gemacht, gell? Mhm. Wir erkennen den guten Tierphysiotherapeuten. Ne? Es ist halt tatsächlich so, dass auf der Webseite oftmals viele Leute mit ganz, ganz vielen Fortbildungen werben, die aber qualitativ halt auch nicht viel ausreicht. Nur den Grins, ja. Ja, es ist nicht aussagekräftig. Es ist im Prinzip nachher schon auch so ein bisschen, ich komme als Besitzer zu einem Tierphysiotherapeuten hin und muss mich einfach darauf verlassen. Und ich glaube, im ersten Moment wäre für mich als Besitzer schon mal sehr, sehr wichtig, wie geht derjenige oder diejenige mit meinem Hund um? Punkt 1. Das ist schon mal ein Ausschlusskriterium. Wenn ich jetzt irgendwo hinkäme, egal mit welcher Erwartung ich da hinkäme, mit welchem Wunsch der Lösung ich da hinkomme, wenn der Hund quasi, ich sage es mal übertrieben, am Halsband irgendwo hingezerrt wird, ja, oder mir wird das Lauf unter Wasserlaufband erklärt, ja, da kommt der rein, die Klappe wird zu und dann schwimmt das Wasser rein, das macht er dann schon mit, ja. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann sollte ich vielleicht als Tierbesitzer überlegen, ob ich das wirklich so möchte.
Wobei natürlich auch dann wiederum es sicherlich auch Hundebesitzer gibt, die sagen, Hauptsache der Hund wird jetzt in irgendeine Therapie gebracht. Ne? Und ich denke, da findet jeder so ein bisschen sein Lächeln. Ne? Aber wir haben natürlich auch Kunden, die dann sagen, da muss er durch. Und da müssen wir eine Grenze ziehen und sagen, das gibt es bei uns nicht, weil wir brauchen das emotionale Wohlbefinden, um ganzheitlich auch letztendlich das körperliche Befinden zu stärken. Und wenn das für jemanden weniger wichtig ist, ist der dann halt leider auch nicht unser Kunde oder unsere Kundin.
Ich habe da gerade eine Hand gesehen. Blada, magst du dich gerne auf laut stellen? Und ich nehme mal an, du hast eine Frage. Dann ist jetzt deine Chance dazu.
Also ich habe eigentlich eine Frage, die direkt damit zu tun hat. Und zwar habe ich mich gefragt, was ist dann die... Also gibt es bei euch wie eine gewisse Aufnahme zur Ausbildung oder wie sind die Leute zugelassen, damit sie bei euch die Ausbildung machen können? Oder gibt es auch Fälle, bei denen man erkennen muss, okay, vielleicht ist die Ausbildung nichts für einen oder für dich und ihr zum Beispiel sagen müsst, also ein offenes Gespräch mit der Person führen und sagen, hey, ich glaube, das klappt nicht. Gibt es sowas?
Ja, das gibt es tatsächlich sowas. Also wir sprechen mit jedem Teilnehmer, also ich führe mit jedem Teilnehmer ein Telefonat, wo ich dann schon sage, passt oder passt nicht. Manchmal bekommt man es aus dem Mailverkehr schon heraus, ne, je nach Fragestellung. Ne. Ich sage mal, ich interessiere mich für den Tierphysiotherapeuten. haben Sie Erfahrung, wie viel Geld man da verdient? Ja? Wisst ihr, was ich meine? Dann ist das vielleicht schon einfach eine andere Konstellation. Man verurteilt dann natürlich dann keinen, ne? Das ist klar. Die Grundvoraussetzung ist es, da es sicherlich dann nicht staatlich anerkannt ist, ist natürlich schon einfach das 18. Lebensjahr. Also man muss halt volljährig sein. Also nach deutschem Recht volljährig. Ja? So. Und Interesse an Tieren natürlich haben. Und ja, ansonsten.
Also da, wo es schwierig wird, sind sicherlich auch so die Begrifflichkeiten. Also es darf man nicht unterschätzen, dass da ein gewisses Pendel auf einen zukommt, was man letztendlich auch lernen muss. Begrifflichkeiten, mit denen man dann letztendlich auch dann im Beruf steht, um mit den Medizinern kommunizieren zu können. Und da gibt es sicherlich schon auch mal so die ein oder andere Durchstrecke. Aus der Erfahrung heraus weiß ich aber, wenn man die Leute persönlich dann auch motiviert und sagt, das hat jeder dieses Empfinden, dass es manchmal zu viel wird. Und oft ist es ja auch eine berufsbegleitende Ausbildung, dass man da manchmal so seine Durststrecken hat. Aber da dann einfach einzuraten und zu sagen, wir nehmen euch mit und wir versuchen dies oder das, was ihr an Bedürfnissen habt, auch entsprechend anzubieten, ist einfach schon mal noch eine Möglichkeit, solche Hindernisse zu überwinden. Aber letztendlich, wenn jemand dann zu dem Punkt kommt und sagt, es ist doch nichts für mich, dann hat er natürlich auch die Möglichkeit, aus der Ausbildung auszusteigen. Aber wir hoffen halt, dass wir aufgrund der kleinen Gruppe jeden so mitnehmen können, dass er letztendlich sagt, es ist etwas, was ich auch bis zum Ende durchziehen möchte. Und wir haben hier natürlich auch eine Beschreibung auf unserer Homepage, den PDF-Flyer, wo wir hoffen, dass die Inhalte, die auch uns wichtig sind, wir wollen ja auch für eine gewisse Konzeption begeistern im Umgang mit Hund und Mensch, dass sich jemand hoffentlich dort nicht wiederfinden würde, der jetzt sagt, ich bin jetzt aber jemand, der jetzt sagt, ich will Geld verdienen und das Konzept Ganzheitlichkeit und emotionales Wohlbefinden, das nehme ich jetzt mal nicht mit. Da wird sich jemand in unserer Ausbildung garantiert nicht wohlfühlen, weil das einfach auch ein wesentlicher Baustein unseres Konzeptes eben auch ist.
Ist deine Frage damit beantwortet?
Ja, vielen Dank. Ich würde aber gerne doch noch anknüpfen. Und zwar habt ihr ja vorhin gesagt, dass es gut ist, wenn man ein eigenes Tier hat und ein eigenes Tier üben kann. Was passiert, wenn man zum Beispiel kein eigenes Tier hat, an dem man üben kann oder eben halt nicht zum Unterricht bringen kann? Inwiefern kann das einem einschränken, um diese Ausbildung meistern zu können?
Also es gibt genügend Leute, die nicht in der Lage sind, einen Hund mitbringen zu können, aus organisatorischen, logistischen Gründen. Der Hund ist so alt. Ich sage mal, gerade wenn man vielleicht aus der Schweiz kommt und es hat eine lange Anfahrt, 6-7 Stunden, je nachdem, ja, oder das heißt, der Hund kann das halt einfach nicht mehr. Dann kann derjenige keinen Hund mitbringen, möchte aber die Ausbildung machen. Ich habe Gott sei Dank genügend Kundenhunde, ja, die auch immer wieder kommen können. Wir haben natürlich am Anfang auch sehr viele Sachen, die wir am Skelett üben. Ja, mehrere Skelette da oder auch Knochen hier, wo man Sachen veranschaulicht, ne, wo man aber trotzdem praktisch anfassen muss. Also einen Knochen kann ich mir zwar vorstellen, kann ich mir bildlich auch anschauen, aber den wirklich in der Hand zu haben, ja, damit zu arbeiten, ist wohl nochmal was ganz anderes. Deswegen auch da die Praxis. Ja. Und wichtig wäre halt in dem Zusammenhang, dass man nach der Praxisphase oder vielleicht auch schon nach der Theoriephase, dass man an einem Hund üben kann. Also wenn du jetzt mal irgendwo einen Hund hast in der Nachbarschaft, den du mal kurz ausleihen kannst, ja, oder vielleicht fällt er nicht auf, wenn beim Nachbar, wenn der Hund jetzt mal im Garten fehlt für ein paar Stunden, ja, dann bist du da auf der sicheren Seite, ne?
Und um nochmal auf deine Frage einzugehen, auch von der anderen Sicht, ne, wir bekommen auch Fragen oft gestellt, mit wie vielen Hunden kann ich denn anreisen? Ja, und das müssen wir im Vorfeld einfach auch klären, wie viele Hunde dann, also wir wollen definitiv nicht über 12 Hunde in dem Raum haben, das ist so nicht möglich. Ne? Und vor allen Dingen muss man sich selber auch bewusst sein, wenn ich jetzt zum Beispiel mit mehreren Hunden komme, Inwieweit ist vielleicht meine eigene Aufmerksamkeit dann mehr auf den Hunden als auf der Ausbildung? Da möchten wir für jeden individuell auch einen Weg finden, dass jeder nicht das Gefühl hat, irgendwie ausgeschlossen zu sein, aber sich aber auch bewusst ist, welche Bedeutung es vielleicht hat, mit mehreren Hunden zu kommen, um dann eventuell ja, sehr beschäftigt damit zu sein, weil dann sind die eigenen Bedürfnisse, nämlich wie der Ausbildung, dass ich das verstehen möchte, eventuell in Gefahr. Und da versuche ich hoffentlich sensibel genug zu sein und vor allem einen guten Weg zu finden. Und dann kann es vielleicht sein, dass jemand sagt, ich habe noch einen zweiten Hund, das klappt wunderbar. Und dann kann man mit eben mit demjenigen dann vielleicht auch, was heißt vielleicht, auf jeden Fall auch üben. Ne? Das ist ja auch Ziel der Ausbildung, dass man lernt, letztendlich auch in fremden Hunden üben zu können. Denn jeder Hund ist anders.
Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit ja, natürlich, mein Herz bellt, über Hunde gesprochen. Katzen brauchen ja vielleicht auch Unterstützung. Heißt das, ich werde bei euch rein auf die Hundephysiotherapie geschult? Oder es gibt, glaube ich, auch, ich glaube, es gibt es auch für Pferde, dass ich, wie gesagt, den Bereich kenne ich jetzt nicht so genau, werden da auch andere Tiere sozusagen noch mit in die Schulung aufgenommen? Weil ich könnte mir vorstellen, eine Katze reagiert anders als ein Hund reagiert anders als ein Pferd. Sind da bei euch auch unterschiedliche Tiere, an denen dann praktisch nicht nur ausgebildet wird, sondern die ich hinterher auch behandeln kann, weil ich es bei euch gelernt habe? Genau. Es soll ja Menschen geben, die Katzen mögen. Also ich habe jetzt nichts gegen Katzen, aber... aber.
Also im Prinzip kann man sagen, bei der Hund- und Katzenausbildung, wie sie auch ausgeschrieben ist, lernt man natürlich sowohl Hund als auch Katze. Beziehungsweise Kleintier, so wie das so schön heißt. Der Hauptfokus liegt dann schon auf dem Hund, ja, weil der Hund ist auch tatsächlich... sage ich mal, der häufigste Patient beim Tierphysiotherapeuten. Aber die, sage ich mal, die Katzenbesitzer suchen zum Teil händeringend nach jemandem, der bereit ist, auch Katzen zu behandeln. So. Anatomisch gesehen gibt es wesentliche Unterschiede, aber es sind nicht zwei komplett, sage ich mal, neu zu lernende, sage ich mal, anatomische Strukturen. Es sind sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und wir haben einfach gesagt, wir fokussieren uns auf den Hund. Und versuchen dann diese Unterschiede, die es von Hund zu Katze gibt, klar zu machen. Und wir üben dann natürlich auch in Katzen. Ja. Das heißt natürlich jetzt nicht, wenn jetzt hier 8 Hunde in den Raum drin sind, werfen wir dann so eine Katze hier reinlaufen lassen und schauen wir mal. Ne? Nein, das muss man dann, ja, wir haben ja die Möglichkeit, in einem Seminarraum zu, hier zu unterrichten. Wir haben die Möglichkeit mit Praxis. Ja, und es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten, das dann eben auch aufzutrennen, auch in Gruppen. Beziehungsweise dann auch eben zu sagen, wir machen mal speziell was für die Katze.
So. Und da haben wir natürlich auch jemanden an der Hand, die hinsichtlich Katzenverhalten auch schulen wird. Denn ich bin Hundetrainerin und Medical Trainerin für Hunde und denke, dass ich das Feld jemandem überlassen sollte, der da Ahnung hat.
Das heißt, auch die Katze kann bei euch sozusagen mit aufgeschrieben werden, wer... Also sollte man sich vielleicht hinterher, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber sollte man sich vielleicht spezialisieren? Ich bin für die Katzen da, weil jetzt die Corinne auch sagte, naja, Katzen verhalten sich halt anders als Hunde. Ich denke mir, wenn eine Katze ein Pfötchen gibt, will die nicht unbedingt Pfötchen geben, sondern eher was anderes. Das heißt, sollte man sich dann spezialisieren oder sollte man sagen, ich bediene mal, sage ich jetzt auf gut Deutsch, beide Arten?
Also das glaube ich, das muss man tatsächlich jedem selbst überlassen, von seinem Gefühl her, was er machen möchte. Weil also sagen wir, jemand, der ein reiner Hundemensch ist, ja, der auch sehr eng mit Hundeleuten verknüpft ist, ja, der überhaupt keinen Bezug zu Katzen hat. Ja. Ich sage immer, vorsichtig, Katzen sind, halt auf ihr Leben jetzt nicht so weit aus dem Fenster, aber so, sondern ein bisschen Ticken anders, sensibel. Ja. Und man muss mit Katzen komplett anders umgehen als mit Hunden. So. Und wenn ich gewohnt bin, mit Hunden umzugehen und gehe jetzt mit dem Feeling, sage ich mal, einer Katze ran, dann kann es auch schon mal wehtun, sage ich mal vorsichtig. Und zwar auf beiden Seiten. Das wollen wir ja nicht. Ne?
Letztendlich, wenn ich einhaken darf, die Grundvoraussetzung, zum Beispiel Lerntheorie oder eben auch der Umgang mit der Katze hinsichtlich Exitverhalten, die sind gar nicht so verschieden. Nur zeigen Katzen natürlich vielleicht für ein hundgeschultes Auge nochmal ganz andere Kommunikationssignale, die ich dann eben auch erkennen muss. Und da ist es uns auch wichtig, jemanden an Bord zu haben, der da genau auf der Wellenlänge arbeitet wie wir. Und was man natürlich auch in Bezug des Finanziellen nicht vergessen darf, eine Spezialisierung bedeutet immer auch einen Ausschluss für andere Kunden. Und wenn man nachher damit dann tatsächlich angewiesen ist, Geld zu verdienen, dann muss man sich auch eine Spezialisierung gut überlegen. Die ist nicht per se ausgeschlossen, aber es ist einfach dann die Frage des Überlebens einfach auch nochmal mit involviert.
Die Lana, sehe ich gerade, hat noch mal die Hand gehoben. Ich denke, sie hat eine Frage. Also, bitteschön.
Ja, ihr habt ja vorher auch noch das Pferd angetönt. Jetzt habt ihr gesagt, den Hund und die Katze kann man gut miteinander verbinden. Wie sieht das aus, wenn man Interesse hat, eine Physio-Ausbildung für Klein- und Großtiere, sprich Hund und Pferd zu machen? Was würdet ihr da empfehlen? Wie soll man die Ausbildung angehen?
Also da ist meine Erfahrung und mein Rat demzufolge oder meine Empfehlung, tatsächlich das zu trennen. Auch wenn es, sage ich mal, die ein oder andere Institute gibt, die das, sage ich mal, kombiniert anbieten. Es ist einfach ein sehr, sehr umfangreicher, noch umfangreicherer Lernstoff. Es gibt Parallelitäten, ja, aber fangen wir mal bei der Nutzung an. Ja, ein Pferd wird geritten, der Hund wird weniger geritten. Ja, der Hund hat ganz andere Sportarten, sportliche Aktivitäten wie das Pferd. Ja, also das ist, ich würde es persönlich trennen, weil man sonst beim Lernen, sage ich mal, auch immer das Problem hat, es auch beim Lernen zu trennen. Ja. Denn ich würde sagen, eine Tierart sauber zu lernen, und dann zu sagen, ich setze auch die andere Tierart noch auf, vielleicht auch noch mal mit einem Jahr, sage ich mal, zwischendrin oder einem halben Jahr zwischendrin, wo man auch noch Erfahrung gesammelt hat. Ja, weil dann kann man eigentlich nur gewinnen. Ja, mit Gewalt, diese beiden Tierarten, Groß- und Kleintier, das ist auch beim Schulmediziner getrennt. Ja. Es gibt sehr viele, die machen nur Kleintierpraxis und es gibt sehr viele, die machen nur Großtierpraxis. Bewusst, ja, weil es einfach tatsächlich ein sehr unterschiedliches Thema ist.
Und um da vielleicht nochmal einzuhaken, werden wir da auch nochmal im Hufbereich auch nochmal Auswirkungen auf den Bewegungsapparat. Da kommen also nochmal ganz andere Punkte dazu, die es beim Hund eben nicht gibt. Und wir haben, was weiß ich, beim Hund die Ausrüstung hinsichtlich Geschirr und Halsband und dadurch eben Auswirkungen. Beim Hund ist es, beim Pferd ist es dann auch nochmal zum Beispiel der Sattel. Das heißt, da kommen dann auch nochmal sehr spezifische Kriterien dazu. Und deswegen trennen wir zum Beispiel auch die Ausbildung. Auch in der Osteopathie haben wir einmal den Hund und Katze und das andere Mal Osteopathie für Pferde. Und wir haben Leute, die machen das zusammen, also beide Ausbildungen gleichzeitig. Und wir haben andere, die sagen erstmal das und dann das oder eben nur das oder nur das. Und es wird sich vielleicht auch herauskristallisieren, wenn man seine Praxis hat, in welche Richtung man dann auch vielleicht auch eher geht. Dann ist es sicherlich sinnvoll zu schauen, wo hat man denn das meiste Klientel und wo lohnt es sich dann einfach auch das eigene Wissen zu erweitern und zu fundieren.
Wenn ich gleich nochmal einhaken darf, ihr habt ja jetzt auch noch die Osteopathie erwähnt. Da würde ich mich auch dafür interessieren, wie kann man die auseinanderhalten? Man hört auch beispielsweise vor allem im Bereich Pferde, dass Osteopathen eher gesucht sind. Empfiehlt
das die Chiropraktik.
Ja, und Chiropraktik natürlich, genau. Wie kann man die miteinander verbinden? Oder gibt es eine Empfehlung, was man zuerst machen soll, Physio oder Osteopathie? Oder unterscheidet sich das komplett?
Also im Prinzip kann man das relativ einfach beantworten. Wir haben die Basisausbildung, das ist die Tierphysiotherapie. Die Tierphysiotherapie bildet in der Anatomie aus, in der Pathologie, also wie sieht es aus, welche Krankheiten und so weiter und so fort, die Tierart. Wir unterscheiden jetzt mal die Tierart, sondern sagen wir ganz allgemein. Und dann kann ich im Prinzip eine Art Weiterbildung machen, eben Osteopathie oder Chiropraktik oder beides. Ja. Und also ich kann keine Osteopathie-Ausbildung machen, ohne die Basis zu haben. Weil die Osteopathie setzt bei uns vor allem einfach die Physio voraus und natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung. Weil gerade in der Osteo- und in der Chiro ist es so, dass ich noch feinfühligere Strukturen und Bewegungen erfüllen können muss. sage ich mal, ja. Und ich weiß aus der Erfahrung, dass es in der Physiotherapie-Ausbildung oftmals ein Juhu gab, ich habe die Kniescheibe gefunden, ja. Ja, Judith nickt gerade, ja. Also es gibt so Strukturen, die findet man halt am Anfang nicht. Und dann freut man sich, wenn man sie gefunden hat. Ne? Und in der Osteo, wenn man da auf dem Level dann quasi anfangen würde, würde man unheimlich viel Potenzial von der Ausbildung verschenken, weil man einfach mit Basisthemen noch beschäftigt ist. Ja.
Und wir merken es auch gerade in der Osteopathieausbildung, wie wertvoll da einfach auch nochmal Wiederholungen sind, weil unsere Auszubildenden dann merken, oh, das hatten sie ganz anders auf dem Schirm. Oder durch die Wiederholung ist es überhaupt erstmal wieder präsent geworden. Oder sie haben tatsächlich erstmal Zusammenhänge richtig verstanden. Und da ist die Osteopathie sicherlich eine super wertvolle Weiterbildung. Doch für den Anfang ist das dann einfach, einfach auch, weil sie sich untergliedert in verschiedene Bereiche, zu umfangreich. Und letztendlich, ja, würde man sich vielleicht selber nichts damit Gutes tun, wenn man das in irgendeiner Form vielleicht auch noch überlände.
Ich würde da auch nochmal ergänzen wollen. Es ist im Prinzip, also ich mache das immer als Beispiel, manche können das wahrscheinlich nicht mehr hören. Ich sage immer, das ist wie so ein Werkzeugkoffer. Ja? Mein Werkzeugkoffer am Anfang der Ausbildung ist, sage ich mal, leer, da ist meine Lebenserfahrung, vielleicht meine Berufserfahrung. Jetzt packe ich die Ausbildung Tierphysiotherapie rein. Dann habe ich verschiedene Pathologien, die ich mit der Tierphysiotherapie ja, behandeln kann, Probleme, die ich lösen kann. So. Und jetzt mache ich meine Osteopathie-Ausbildung, jetzt packe ich die auch noch rein. Ja, und vielleicht mit meinen Chirurgen, die auch noch rein. Und dann mache ich immer so ein blödes Beispiel. Ich kann den Nagel in die Wand klopfen, mache ich idealerweise mit dem Hammer. Und ich ziehe den Nagel idealerweise auch mit der Zange wieder raus. Ja? Wenn man aber jetzt keinen Hammer hat, kriegt man den Nagel auch irgendwie mit dem Schnurabsatz rein und kriegt den irgendwie wieder rausgenöbelt. Also je mehr ich in meinen Werkzeugkoffer reinpacke, ein unterschiedliches Werkzeug, je optimaler kann ich unterschiedliche Situationen, die sich dann halt gesundheitlich bei den Tieren ergeben, halt optimaler lösen. So muss man das halt sagen. Aber die Basis ist halt, muss erstmal was drin haben, auf dem man aufsetzen kann.
Und die nötige Erfahrung, überhaupt dann entscheiden zu können, was wäre denn jetzt etwas, was mich schneller zum Ziel bringt. Und das kann ich halt eben nur, wenn ich auch schon Erfahrungen habe, um dann erkennen zu können, wo ist die eine oder andere Möglichkeit, die mich weiterbringt oder schneller voranbringt ans Ziel.
Sehr gut. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, wenn sich jetzt Zuschauer...
Bitte? Ob du die Hand gehoben hast.
Nein, habe ich. Hier, guck, hab die Hand gehoben. Nein, jetzt habe ich eine Frage, und zwar, wenn sich jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer angesprochen fühlen und denken, das könnte ja tatsächlich was für mich sein, was würdet ihr denen empfehlen, so nach dem Motto, hört in euch rein, und wenn ihr vielleicht darauf reagiert oder darauf reagiert, dann ist es was. Und klar, wir haben schon gesagt, wenn jemand sagt, ja, wie viel Geld kann ich denn damit machen, dann ist ja auf jeden Fall bei euch falsch. Aber, und eine Nacht drüber schlafen oder zwei ist auch nicht verkehrt. Aber wo würdet ihr denn sagen, dann horch doch mal auf diese Stelle in dich rein oder auf diese Stelle. Verstehst du die Frage, Corinne, wie ich das meine?
Woher weißt du, dass ich antworte?
Entschuldigung, das war jetzt so rein. Hadi, du darfst auch was sagen, bitte. Jetzt ist Hadi beleidigt. Nein, aber...
Ich finde, also ich habe ja immer noch eine Außensicht. Ne? Ich bin da, ich kriege sehr, sehr viel mit aus der Tierphysiotherapie, aber ich behandle tierphysiotherapeutisch nicht. Ich unterstütze ja meinen Mann, dass Hunde sich anfassen lassen, dass sie auf Geräte gehen, dass sie sich durch Geräte behandeln lassen. Und einfache therapeutische Maßnahmen kann ich natürlich auch. Aber dieses umfassende Behandlungskonzept kann ich nicht. Ne? Und ich glaube, dass man wirklich das Gefühl haben muss, das ist was Spannendes, diese Anatomie und diese Zusammenhänge zu erforschen und die dann wieder zum Leben zu erwecken, zu sehen, dass man am Mensch und letztendlich dann auch dem Hund oder umgekehrt dem Hund und letztendlich den Menschen zu einer Lebensqualität verhelfen kann. Denn Tierphysiotherapie ist ja nicht erst ein Punkt, an dem ich beginne, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Ich kann ja auch präventiv arbeiten. Also wenn es mich interessiert, wie ich gesundheitlich einem Tier mehr Lebensqualität geben kann, auch wenn es eingeschränkt ist, und es mich mehr interessiert, auch wie ich das ganzheitlich packen kann, ohne dass ich jetzt sage, ich muss jetzt nur massieren, sondern auch dieses Interesse habe, wie gelingt mir das optimal? Indem ich einfach verschiedene Komponenten miteinander zum Schwingen bringe. Und dazu gehört auch der Mensch, der an der Seite des Hundes steht. Also auch Lust zu haben, den Menschen diesen gesundheitlichen Aspekt auch nahebringen zu wollen, zu sagen, das bereichert nicht nur die Lebensqualität des Hundes, sondern final auch ihre eigene, denn sie werden auch hinsichtlich des Verhaltens, wenn Schmerzen eine Rolle spielen, Effekte sehen, wenn diese aufgehoben werden und der Hund sich ganz anders bewegen kann. Und dann werden plötzlich Verhaltensproblematiken auch wesentlich kleiner oder das Verständnis dafür zu bekommen, dass der Bewegungsapparat das ist, was dem Hund letztendlich Stress bereitet und dazu führt, dass es im Verhalten auch Probleme gibt. Also diese ganzen vielen Ebenen, diese Vielfalt dieses Berufs, der einen an so vielen Stellen herausfordert, aber auch so viel Bereicherndes bringt, wenn man dann so eine spannende Tier begleitet hat, letztendlich vielleicht auch bis zum Ende, zu sehen, wie da Lebensqualität wieder steigt, auch nicht nur beim Hund, sondern einfach auch beim Menschen, wie es dem leichter ums Herz wird. Ne? Und der kommt mit einem riesengroßen Päckchen und erfährt dann einfach auch Hilfe auf verschiedenen Ebenen. Und das ist, glaube ich, so, wenn man so spürt, dafür schlägt mein Herz. Und nicht jetzt nur, ich warf jetzt jede Stunde ab, mache irgendwelche therapeutischen Maßnahmen und zack, der nächste bitte. Und man darf ja auch die eigene Gesundheit nicht vergessen. Das ist letztendlich auch ein Beruf, der anstrengend ist. Wir haben auch jemanden an Bord, der so ein bisschen die Physiologie des eigenen Körpers, der eigenen Haltung auch schult, damit man einfach weiß, wie tue ich den ganzen Tag dann durchstehen, was ich da machen muss. Ne? Stehen, sitzen mit den Händen und dann auch noch die und so die Haltung. Wie kriege ich das einfach gut über die Bühne? Das heißt, auch eine gewisse Leistungsfähigkeit muss jemand natürlich auch mitbringen können. Und das sind so die Punkte, die man sicherlich in sich ablegen muss. Ne? So die Lust mit Tier und Mensch und sich selbst auch zu arbeiten.
Also erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch natürlich an unsere Gäste die Frage, habt ihr noch Fragen? Dann wäre jetzt eure Chance.
Gib dem Hardy noch kurz eine Chance, weil ich ja die ganze Zeit gewartet habe. Er will noch nicht noch was sagen.
Ich bin sofort wieder beim Hardy. Ich wollte nur einmal noch nachfragen. Hardy, und weil jetzt ja erst die Corinne als, ich sage mal, Begleitung geantwortet hat, wie würdest du denn sagen, wie soll jemand in sich hineinhören, der jetzt anhand dieses Gespräches sagt, ich könnte mir das vorstellen. Wo sagst du, pass genau darauf auf, weil du siehst es ja aus der Sicht des Physiotherapeuten, du bist letzten Endes ja derjenige, der an dem Tier arbeitet. Du siehst es vielleicht noch ein bisschen anders als die Corinne. Wo würdest du sagen, hör mal da rein, hör mal da rein, und wenn das passt, dann bist du bei uns genau richtig.
Ich glaube, es ist ein bisschen die ausschlaggebend, was derjenige bisher vielleicht auch gemacht hat, wie seine aktuelle Situation ist. Und ich meine damit jetzt nicht nur beruflich, sondern auch, sage ich mal, von seinem bisherigen Leben. Ja. Möchte er einen Neustart, möchte er irgendwie jetzt mal was komplett anderes machen? Das sind so alles so Punkte. Ja, also da muss man eine gewisse Entscheidung treffen. Und dann muss man in sich hineinhören können. Kann man sich vorstellen, im Prinzip Tier zu helfen, meine ich jetzt erst einmal. Ja. Dass man vor allem den Fokus auf das Tier legt und ein Stück weit, ja, zu sagen, okay, ich bin bereit, mehr oder weniger alles zu geben, damit es dem Tier besser geht. Ja. Und ich bin auch bereit dafür, mich jetzt ja auch wieder auf die Schulbank zu setzen, wieder zu büffeln. Ja, es ist ein Büffeln. Ja, es ist nicht, wir begleiten sehr viel, wir unterstützen sehr viel. Was wir aber nicht abnehmen können, ist tatsächlich, dass jemand sich natürlich auch hinsetzt und lernt, ja.
Und übt.
Wir haben viel Theorie, wir haben sehr viel Praxis, aber man muss ganz klar sagen, dass nur die Teilnahme an diesen Zeiten, wo wir da unterrichten, Theorie und Praxis, allein nicht reicht, ja, um nachher erfolgreich in der Therapie zu sein. Ja. Und ich glaube, ganz wichtig, in sich hineinzuhören, zu sagen, ist eine Herzentscheidung. Das ist so einer der wichtigsten Punkte, glaube ich. Ja?
Die Vlada sehe ich gerade, hat doch noch mal die Hand gehoben. Vlada, bitteschön.
Genau. Ich habe eigentlich mehr was so Organisatorisches für die Praxis, beziehungsweise die meisten Menschen, die ja die Tierphysio-Ausbildung machen, die denken, dass sie dann irgendwann eine eigene Praxis haben werden. Wie habt ihr, also ihr habt ja eigentlich das Ganze ja auch selbst aufgebaut, was sind so die größten Schwierigkeiten dabei oder sollte man vielleicht, also ich weiß nicht, ob das überhaupt so etwas gibt, dass man irgendwie in einer Klinik am Anfang angestellt arbeitet als Physiotherapeut oder muss man sich das wirklich so vorstellen, dass man eigentlich von Anfang an auf den eigenen Beinen steht?
Also die meisten, sage ich mal, fangen im Prinzip nach der Ausbildung oder während der Ausbildung schon an, diesen Beruf mobil auszuüben. Ja? Und man kann sehr, sehr vielen Tieren, ich sage jetzt ganz bewusst Tieren, ohne die Tierart einzuschränken, helfen, indem man, sage ich mal, tatsächlich mobil unterwegs ist, ohne dass man unter Wasserlauf bei dem Kofferraum mit sich fährt oder, ja, also es gibt genügend Hilfsmittel. Ja. Ich sage immer, das beste therapeutische Gerät, was man immer hat, was man immer dabei hat, auch wenn wir in Urlaub fahren, ja, das ist das beste therapeutische Gerät, die eigene Hände. Und wenn man die beherrscht, ja, dann kann man so viel machen. Alles andere sind Hilfsmittel, um vielleicht noch optimaler zu arbeiten. Und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, auch eine stationäre Praxis aufzumachen, dann ist das auch ein guter Weg. Ja. Ich würde halt immer zu bedenken geben, wenn man von vornherein sagt, ich gehe sofort in die stationäre Praxis. Und eine stationäre Praxis ist immer mit Investitionen verbunden. Ja. Und wenn man sich vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz sicher ist, dann würde ich mobil anfangen. Ja, ob einem das tatsächlich als Beruf zusagt auf Dauer oder ob man einfach sagt, ich mache das nebenberuflich, ich mache es mit Herz, also nicht halbherzig, ich mache es mit Herz, aber ich mache trotzdem meinen normalen Job, weil ich vielleicht auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis habe. Ich möchte nicht meinen alten Job aufgeben. Ja, ich möchte erst mal stundenweise mobil arbeiten. Ich habe halt nur einen kleinen Patientenkreis.
Und es gibt natürlich auch Praxen, wo man sicherlich auch Kontakte knüpfen kann. Man könnte zum Beispiel sagen, ich bin einmal einen Tag in der Arztpraxis, einmal einen Tag in der Praxis für den Anfang, um eventuell dieses Angebot überhaupt erst mal ins Bewusstsein der Menschen zu bekommen, wo man lebt. Ne? Und sich da den Ärzten vorzustellen und zu sagen, man hat diese Möglichkeit und daraus kann das ein oder andere sich ergeben, was einen gerade für den Start auch nochmal unterstützt. Und dass man zum Beispiel vielleicht auch mal Vorträge anbietet für das Klientel, um einfach auch den Ärzten so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es einen jetzt in diesem Umraum gibt und dass man gerne mit den Tierärzten zusammenarbeitet. Weil das ist sicherlich etwas, wo auch Tierärzte zunehmend von profitieren und profitieren wollen, dass eben so ein vernetztes Werk entsteht, wo man merkt, man ist sich nicht gegenseitig Konkurrenz, sondern wirklich eine gegenseitige Unterstützung. Und ich sehe das so oft, wo man dann einfach auch Kunden bekommt, die er dann erst zum Tierarzt schickt und sagt, und danach gucken wir weiter. Also so eine gegenseitige Befruchtung, das ist schon auch etwas, was sehr wertvoll sein kann für den Anfang und letztendlich nachher auch für die eigene Praxis.
Und es gehört auch ein Stück weit zu unserer Ausbildung, dass wir auch über das Thema Existenzgründung sprechen. Ja? Klar, wir dürfen jetzt keine steuerliche Beratung machen, vor allem nicht für die Schweiz, logischerweise. Wir dürfen auch keine Rechtsberatung machen. Aber alle Fehler in Anführungszeichen oder suboptimale Prozesse, die wir erlebt haben, ja, bei der Gründung oder wo wir gesagt haben, aus der Erfahrung heraus, das würden wir gerne weitergeben innerhalb der Ausbildung. Ja. Und ich kenne natürlich auch genügend Leute aus der Schweiz und weiß, was bei denen vielleicht optimale hätte laufen können. Ja, also von der Seite her. Und das würden wir alles gerne mittransportieren wollen.
Und es gibt auch ein Zusatzangebot, wenn es Bedarf da ist. Ich bin ja auch Autorin und Illustratorin. das denn da zum Beispiel darf es Richtung Marketing? Wie gestalte ich denn mein Logo? Oder was muss ich bei der Werbung beachten? Und welche Kanäle kann ich denn entsprechend bedienen, dass so da so ein paar Grundlagen mitgegeben werden? Ich bin jetzt zwar nicht der Guru, aber das eine oder andere Fettnäpfchen kann ich bestimmt durch Informationen dann ausräumen.
Das heißt, auch nach der eigentlichen Ausbildung, also nach dem Wissen um die Physiotherapie, begleitet ihr auch noch ein Stück weiter den Weg, nämlich, ja, was mache ich am Ende meiner Ausbildung? Ich habe die Ausbildung und dann, das ist oftmals eine Frage, die man sich während der Ausbildung vielleicht gar nicht stellt, aber durchaus stellen sollte. Und das heißt, auch da seid ihr noch Ansprechpartner. Und was ich jetzt sehr sympathisch fand, war, dass ihr gesagt habt, naja, den ein oder anderen suboptimalen Schritt, den wir gegangen sind oder auch Fehler, den wir gemacht haben. Fehler sind dafür da, sie zu machen und daraus zu lernen. Aber vielleicht anderen zu sagen, schau mal, den musst du erst gar nicht machen, weil wir haben schon daraus gelernt, ist natürlich auch ganz, ganz fantastisch. Und ja, Marketing gehört dazu. Es ist schön, dass du fertig bist mit deiner Ausbildung. Dann sollte es aber halt die Außenwelt auch mitbekommen, dass du da bist. Und was ich auch sehr schön fand, war eben jetzt schon zu sagen, welche Optionen es da gibt, weil ich kann mir vorstellen, eine Physiopraxis auszustatten, das geht mal so richtig ins Geld. Und was ich auch sehr wertvoll fand, war jetzt nochmal der Hinweis, wir arbeiten gemeinsam mit den Tierärzten. Wir sind nicht Leute, die gegeneinander arbeiten, sondern wir möchten gemeinsam das Beste für das Tier. Ja, wir sagen, okay, das ist schön, dass du bei mir bist, aber schöner wäre es, wenn du doch erstmal zum Tierarzt gehst und dieses oder jenes abchecken lässt. Oder ein Tierarzt sagt, das ist toll, wir haben jetzt diese oder jene Schmerztherapie und damit es richtig gut wirkt, geht doch bitte zum Physiotherapeuten. Und ich fand die Idee sehr, sehr sympathisch von Corinne zu sagen, ja, wenn du fertig bist, dann stell dich doch mal in einer Tierarztpraxis vor und sag, ich könnte ihn anbieten. Ich komme montags von, ich sage jetzt einfach mal 15 bis 17 Uhr, weil, das hatte, glaube ich, der Hadi auch gesagt, es ist durchaus möglich, das Ganze im Nebenerwerb, heißt es ja dann, glaube ich, zu machen. Das heißt, seinen normalen Brotjob behält man für kleine Sicherheitsfanatiker. Und ja, ich bin auch ein kleiner Sicherheitsfanatiker, deswegen mache ich das auch alles nur im Nebenerwerb. Ja, und das wichtigste Werkzeug, der Hadi, das habt ihr vielleicht gerade gar nicht richtig gesehen, hat so schön seine Hände bewegt. Das wichtigste Werkzeug hat der Physiotherapeut immer dabei, das sind die Hände. Ihr Lieben, an dieser Stelle erst schon mal herzlichen Dank, aber bevor ich euch natürlich entlasse, möchte ich euch jetzt gerne noch die Gelegenheit geben, den Zuschauerinnen und Zuschauern zu sagen, was euch jetzt persönlich wirklich am Herzen liegt. Habt ihr noch was, was ihr ihnen zum Nachdenken mit auf den Weg geben möchtet, zum Anregen oder einfach etwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr sagt, das möchte ich noch gerne loswerden? Dann ist jetzt die Möglichkeit und jetzt darf der Hadi zuerst, ne, damit ich mir nicht verscherze mit euch beiden. Also erst der Hadi und dann die Corinne, bitte.
Gut, da gibt es erstmal von mir ein bisschen die kürzere Fassung. Nein, also guck mal. Nein, also im Prinzip ist mir ganz wichtig, dass jeder, und jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, auf sein Herz hört. Ja? Und zwar einerseits der Tierbesitzer, der zu einem Physio geht, ja? Also nicht nur sein Bauchgefühl entscheiden lässt, sondern auch, sage ich mal, natürlich den Physiotherapeuten, dem er sein Tier anvertraut, so ein bisschen auf Herz und Nieren testet. Hinterfragt doch einfach mal, wenn ihr ein Röntgenbild bekommen habt, was sehe ich denn da? Oder was der Tierarzt hat, was ist denn das? Lasst euch das mal erklären. Ne? Also ich mache jetzt nicht den Leute vorführen, sondern hinterfragt mal die Fähigkeiten von den Leuten. Ja, also das zum einen. Die Leute, die sich für so eine Ausbildung interessieren, die jetzt auch vielleicht an unserer Ausbildung interessiert sind, mit der dahinterstehenden Philosophie, schaut euch gerne auch nochmal die Informationen auf der Webseite an, in diesem PDF, was man sich runterladen kann. Und lasst euer Herz entscheiden, wenn euch die Ausbildung zusagt.
Ja, wir haben so ein schönes Motto. Die ersten Zeilen: Stärke, was du liebst und schütze, was dich braucht. Das sind so für uns die Schlagwörter, die uns auch in der Hundeausbildung begleiten und wo wir uns auch ergänzen. Und wir hoffen einfach mit diesem Kompetenzpool, was wir beide mitbringen und ergänzen durch eben auch außenstehende Dozenten, die einfach auch das vertreten, was uns wichtig ist. Hoffen wir einfach, dass eine Rundum-Ausbildung so möglich ist, wie wir sie uns auch gewünscht hätten, wenn wir sie erlebt hätten als Tierphysiotherapeuten oder ich eben auch in der einen oder anderen Ausbildung, jetzt abgesehen vom Hundetraining, die waren toll, aber wie ich mir eine Ausbildung wünschen würde. Und da haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, wie kann dieses Konzept aussehen, um mehr Ebenen zu berücksichtigen, als eben nur die Praxis und die Fachlichkeit eines Tierphysiotherapeuten, wenn wir sie einfach erstmal so als solche nehmen.
Wobei genau die Praxis unheimlich wichtig ist, einfach, dass die Praxis in den Raum bekommt. Ja, ich kann, wenn ich einen Griff gezeigt bekomme und kann den einmal machen und dann üben 20 Leute oder 15 Leute, wie auch immer, und dann kommen wir zum nächsten dann auch wieder. Und dann geht man mit diesem Thema schweren Herzens irgendwie nach Hause, mit dem Gefühl, ich habe jetzt im Prinzip Praxis gehabt, weiß aber eigentlich nicht, wenn ich übe, mache ich es jetzt eigentlich richtig oder nicht. Oder ne, es ist ein gutes Bauchgefühl, nach Hause gehen. Das musste ich jetzt noch loswerden.
Ihr Lieben, dann an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, wirklich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand das Gespräch mega interessant und mega kurzweilig auch. Und auch danke an die Fragen. Blada, ganz besonders an dich, dass du dich hier beteiligt hast, weil das machen wir ja nicht so aus Just for Fun, sondern wir möchten natürlich auch Leute begeistern, zu sagen, doch, ich denke, das ist etwas für mich. Und solltest du dir da draußen jetzt nicht sicher sein, bin ich mir aber sicher, dass sowohl Corinne als auch Hardy zur Verfügung stehen bei einem persönlichen Gespräch, wenn du sagst, ich könnte mir das vorstellen, meint ihr, ich wäre dafür die richtige Person. Und das ist ganz wichtig, dass das, was auch hier gesagt wurde, auch wirklich gelebt wird. Ich bin mir sicher, wenn du Fragen hast, du bekommst eine wertschätzende Antwort. Und wenn du dich für die Ausbildung entscheiden solltest, dann bin ich sicher, dass dir diese 24 Monate mit Sicherheit ans Herz wachsen, weil es ist eine kleine, feine Gruppe, in die du dann kommst. Es ist schon fast familiär. 12, das ist familiär, ja. Da wächst man zusammen, man geht durch Freud und Leid. Wir haben ja gehört, hat sicherlich vielleicht auch den einen oder anderen Durchhänger und das ist völlig normal. Aber dann wird man in eben diesem vertrauten Rahmen, diesem vertrauten Raum aufgefangen. Und solltest du dich entscheiden, eine Ausbildung zu machen, dann berichte mir gerne darüber, wie du es gefunden hast. Und wir machen ganz bestimmt dann hier an dieser Stelle das Interview mit dir und nochmal mit Hardy und Corinne. Für heute sage ich erstmal herzlichen Dank, dass du zugeschaut hast und natürlich an euch beide, dass ihr da wart. Und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.